Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und nun zu Kontext. Narzissten, das sind Menschen, die unerträglich von sich selbst überzeugt sind und dabei selbstverliebt und egoistisch daherkommen. Sie begegnen uns ständig, egoistische Partner, überhebliche Arbeitskollegen oder eitle Medienstars. Was man beachten soll, wenn man Narzissten begegnet, darüber unterhält sich Angelika Schett mit Hans-Werner Bierhoff. Er ist Professor für Sozialpsychologie. Sein Forschungsschwerpunkt ist Narzissmus.
Hans-Werner Bierhoff, der Narzissmus, die überstarke Selbstliebe, ist ein Dauerbrenner. Der Mythos in der Antike erzählt ja, dass Narziss, ein Jüngling, aus Stolz der Nymphe Echo seine Liebe versagt, worauf ihn die gekränkte Dame mit einem Fluch belegte. Und so musste der Knabe sein Spiegelbild in jedem Wasser lieben, das sich ihm aber immer wieder entzog. Also überhaupt kein neues Phänomen. Worauf führen Sie das eigentlich zurück, dass das sowas Urmenschliches zu sein scheint?
Naja, wir Menschen wollen ja auch unser Leben leben und sind deshalb ganz naturgemäß daran orientiert, unsere eigenen Interessen zu vertreten. Und das ist zwar noch nicht Narzissmus, aber zumindest eröffnet es die Möglichkeit, auch sich narzisstisch zu entwickeln.
Was sind denn die Merkmale des Narzissmus?
Ja, die Kernmerkmale des Narzissmus sind eine gewisse Überheblichkeit, eine gewisse Tendenz, den eigenen Standpunkt zu verabsolutieren. Auch eine Neigung zur Verlogenheit, wenn man dadurch seine eigenen Interessen verfolgen kann. Andererseits sind Narzissten auch eher abwehrend und nicht bereit, ihre Emotionen zu zeigen, weil sie Sorge haben, dass sie durchschaut werden können.
Nun muss man ja auch unterscheiden zwischen normalem und krankhaftem Narzissmus. Eine Unterscheidung, die sowieso wie all solche Unterscheidungen nicht ganz einfach zu treffen ist. Aber wo ziehen Sie da die Linie?
Das ist in der Tat eine Unterscheidung, die nicht einfach zu treffen ist. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn jemand mit dem Auto fährt und wenn man langsam fährt, dann ist man ein Verkehrshindernis. Wenn man zügig fährt, dann ist es richtig. Und wenn man mit überhöhter Geschwindigkeit fährt, dann ist es gefährlich. Ähnlich sind die Übergänge auch zwischen einem gesunden Selbstwert und einem narzisstischen Persönlichkeitsmerkmal, nämlich man ist entweder dabei, sich positiv darzustellen und seinen eigenen Selbstwert zu realisieren, oder aber man kann es auch übertreiben, dann ganz auf sich selbst fokussiert sein und die Bedürfnisse der Gesprächspartner und Interaktionspartner generell vernachlässigen. Und das führt dann schließlich zu einer narzisstischen Störung, die problematisch wird, sowohl für denjenigen, der darunter leidet, als auch für diejenigen, die mit dieser Person zu tun haben.
Man muss nun sagen, dass auch in unserem Alltag der Begriff Narzissmus ja sehr üblich ist. Und Sie haben in Ihrem Buch da auch so Beispiele, wie das im Gespräch gesagt wird. Du bist ein Narzisst, sagt die Ehefrau zum Ehemann. Also narzisstischer geht nicht, sagt ein Zuschauer nach dem Auftritt eines Filmstars in einer Talkshow. Alle Künstler sind Narzissten, denkt der Theaterbesucher. Er ist total von sich überzeugt, sagt der geschäftsführende Direktor über einen Halbgott in Weiß. Sein Selbstvertrauen reicht für zwei, sagt ein Kollege über einen selbstverliebten Politiker. Also muss das ja ein Phänomen sein, das uns wirklich irgendwo bis zum Hals steht.
Ja, wir treffen es häufiger an, als man denkt. Und zwar hängt es auch damit zusammen, dass in unserer Gesellschaft die Bedeutung von Anerkennung und Berühmtheit zugenommen hat. Es geht vielen darum, Anerkennung in sehr großem Maße von anderen zu bekommen. Und das Ziel, berühmt und prominent zu sein, ist auch für viele von ganz großer Wertigkeit. Und insofern kann man sich vorstellen, dass die narzisstischen Tendenzen in vielen Zusammenhängen anzutreffen sind, sei es nun in der Partnerschaft oder sei es im Beruf oder sei es auch in der Politik.
Was das heißt, darauf kommen wir noch. Zuerst noch zum Narzissmus. Sie sprechen ja auch von einem großartigen und einem verunsicherten Gesicht des Narzissmus. Es ist ja nicht auf der ganzen Linie der Sieger.
Das hängt damit zusammen, dass die narzisstische Strategie einige Risiken beinhaltet. Wenn man sich allein durchsetzen will und allen Ruhm für sich haben will, dann besteht die Gefahr des Misserfolgs oder des Scheiterns. Wenn sich das so entwickelt, dass solche Misserfolge auftreten, dann werden Narzissten enttäuscht und auch verunsichert darüber, ob sie ihre Ziele noch erreichen können. Und dann entsteht dieser verdeckte Narzissmus, der sich nicht mehr richtig traut, nach außen deutlich zu werden, der aber im Kopf immer noch vorhanden ist, aber sie scheut, den Test der Realität anzutreten, weil die Angst besteht, Misserfolg zu haben.
Nehmen wir mal den großartigen Narzissten, der auf der offenen Seite lebt und siegt. Der hat Macht und ist auch ein Machertyp. Was ist genau damit gemeint?
Ja, Narzissten sind eher extravertiert und können sich gut darstellen. Und insofern können sie auch die Rolle eines Machers ausüben. Sie können Aktivität auf sich konzentrieren und eine Sache an sich reißen. Insofern können sie häufig auch in Führungspositionen angetroffen werden, weil solche Rollen entsprechen ihrer Vorstellung davon, welche Position sie einnehmen sollten. Das sind alles Möglichkeiten, bei denen ein Narzisst sich positiv ausleben kann und seine Persönlichkeit zufriedenstellend erleben kann.
Wenn wir jetzt mal den Beruf ins Auge fassen, das ist doch nicht unbedingt für die anderen ein Gewinn, für den Narzissten mit Sicherheit, denn es geht ja auch um so etwas, gerade wenn man eine Führungsposition hat, wie Eigenverantwortung und soziale Verantwortung.
Narzissten sind immer ein Problem für diejenigen, die mit ihnen zu tun haben. Das ist einfach eine Regel, die man anwenden kann und die in der Wirklichkeit sich als richtig erweist. Für Menschen, die mit Narzissten zu tun haben, etwa im Beruf, ist es in der Tendenz unerfreulich, weil die narzisstischen Personen in ihrer Umgebung dazu neigen, alle Erfolge für sich zu reklamieren und dadurch den anderen keinen Raum zu lassen, um sich zu entfalten. Man muss also schon sehr bescheiden sein und sehr wenig Anspruch auf Anerkennung haben, um mit einem Narzissten gut auskommen zu können, beziehungsweise mit seiner Tendenz, alles für sich zu reklamieren und alle Erfolge auf seine Leistung zurückzuführen. Das führt dazu, dass man selbst nicht mehr richtig atmen kann und sich ganz und gar dem Narzissten unterordnen muss.
Das ist natürlich in der beruflichen Situation höchst unangenehm, kann man sich vorstellen. Ich zitiere noch 3, 4 Beispiele, wie das beim Narzissten so ist. Grandioses Gefühl eigener Bedeutung, Übertreibung von Leistungen und Talenten, Erwartung als überlegen anerkannt zu werden, oder häufiges Auftreten von Fantasien über grenzenlosen Erfolg, Macht, Schönheit, ideale Liebe, Verlangen nach übermäßiger Bewunderung und Anerkennung. Und noch etwas, das fand ich noch interessant, häufiger Neid auf andere oder der Glaube, von anderen beneidet zu werden. Was ist das eigentlich?
Der Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen und berühmt zu sein, bedeutet auch, dass man es für sich reklamieren möchte und damit auch neidisch auf andere sein kann, wenn die diese Erfolge haben, die man für sich selbst anstrebt. Also Neid kann deshalb auftreten, weil der eigene Erfolg so stark angestrebt wird und anderen wird wenig gegönnt, dass man anderen gegenüber kleinlich ist und ihnen keine Erfolge gönnt und sie beneidet, wenn sie Erfolg haben.
Nun sind ja viele Narzissten gerade im Leistungsbereich recht erfolgreich, sogar sehr erfolgreich. Das heißt, eigentlich passt ja dann diese Ausformung in unser Gesellschaftsbild.
Narzissmus ist eine Tendenz, die sowohl positive als auch negative Züge hat. Das ist etwas anderes, als wenn wir etwa die antisoziale Persönlichkeit betrachten. Die ist einfach wenig positiv in all ihren Schattierungen. Hingegen der Narzissmus hat eben so eine Mischung aus eher abschreckenden Merkmalen und eher positiven Merkmalen. Also der Narzissmus ist nicht so 100% negativ, er ist auch nicht 100% positiv, er ist so eine Schattierung im Graubereich.
Wenn wir jetzt das so anschauen, dann geht es um den normalen Narzissmus.
Dann geht es um den normalen Narzissmus, der zwar eine übertriebene Selbstliebe beinhaltet, aber nicht so extrem, dass die Kommunikation mit anderen unmöglich geworden ist.
Das muss man vielleicht auch festhalten. Wir sprechen also nicht über den krankhaften Narzissmus.
Nein, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist so stark ausgeprägt, dass die Kommunikation im Beruf und auch im Privatleben gestört ist. Und das wäre eine Extremform, die bei weniger als 5% der Bevölkerung auftritt.
Aber wenn man jetzt von normalem Narzissmus spricht, heißt das nicht, dass wir den alle so haben?
Nein, natürlich nicht. Narzissmus ist normal verteilt. Das heißt, es gibt Menschen, die liegen im mittleren Bereich. Das ist die eher anzutreffende Variante. Und es sind nur wenige, die im sehr hohen Bereich liegen. Da scheint es dann allerdings so zu sein, dass sich da nochmal der Narzissmus häuft. Also dass bei der hohen Ausprägung relativ viele Personen nochmal anzutreffen sind, die narzisstische Tendenzen sehr stark zum Ausdruck bringen, ohne dass sie deshalb schon gestört sind. Also man kann schon einen sehr starken Drang nach Beachtung und Bewunderung entfalten, ohne dass man von vornherein nicht mehr in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen. Es gibt ja auch viele Tätigkeiten und Berufe, wo man seinen Wunsch nach Berühmtheit ausleben kann. Also zum Beispiel als Filmschauspieler oder als Fernsehstar gibt es ja durchaus Rollen, die da viele Möglichkeiten bieten.
Hans-Werner Bierhoff, Sie haben zum Narzissmus auch geforscht. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Narzissmus, die Wiederkehr, mit Michael-Jürgen Herner zusammen. Worauf ist das überhaupt zurückzuführen, dass wir narzisstisch sind und offenbar ja immer mehr? Ist das ein Kindheitsproblem, dass man da zu wenig Anerkennung bekam? Ist das ein Problem der Medien, die uns natürlich aus dem Showbereich sehr viele narzisstische Leute mit Erfolg vorführen? Was ist das eigentlich?
Also man kann sicherlich an erster Stelle die Erziehung nennen. Und insofern kommt den Eltern eine wichtige Rolle zu und insbesondere der Beziehung zwischen den Eltern und ihrem Kind. Wenn diese in die eine oder andere Richtung sich extrem entwickelt, dann besteht die Gefahr von narzisstischen Persönlichkeitsentwicklungen beim Kind. Eine Extrementwicklung ist, das ist schon lange bekannt, dass Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, dadurch bei den Kindern den Wunsch nach Anerkennung in sehr starker Weise hervorrufen und als Folge davon können narzisstische Tendenzen auftreten. Aber neben dieser Vernachlässigung gibt es auch die Möglichkeit, dass Eltern durch eine übertriebene Betonung der Talente und Fähigkeiten ihrer Kinder denen ein Gefühl von Überlegenheit einimpfen, dass sie die allerbedeutendsten Erwartungen an ihre Kinder haben. Und auch auf diese direkte Art und Weise kann Narzissmus gefördert werden.
Also Narzissmus ist nichts Genetisches, Narzissmus ist was Soziales, wenn Sie das so beschreiben. Und man könnte ja auch sagen, dass gerade heute, wo Eltern häufig sehr wenig Kinder haben, wenn sie dann noch gut gestellt sind, so bessere Mittelschicht, dass dann die Kinder ja leicht in so eine Narzissmusfalle kommen können.
Ja, man kann es als Narzissmusfalle sehr gut bezeichnen. Und wie Sie schon sagen, es ist in der Tat so, dass dadurch, dass viele Eltern nur noch ein Kind haben, dieses Kind dann eine sehr, sehr große Bedeutung annimmt und sich für die Eltern die Situation so darstellt, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf das einzige Kind fokussieren. In einer größeren Familie würde das nicht passieren, weil sich die Aufmerksamkeit verteilt. Aber wenn es eben in einer kleinen Familie stattfindet, dann ist es schon leicht nachvollziehbar, dass dem Einzelkind besondere Beachtung geschenkt wird.
Sie sind im Kontext. Wir sprechen über den zunehmenden Narzissmus mit dem Sozialpsychologie-Professor Hans-Werner Bierhoff. Hans-Werner Bierhoff, jetzt möchte ich doch gern wissen, wie ist denn das eigentlich zu verstehen, dass es Untersuchungen gibt, eine Menge eigentlich Forschung in den USA, die eine Zunahme des Narzissmus bezeichnen, über den wir gerade sprechen, und auch Sie solche Untersuchungen gemacht haben und feststellen, in Europa nimmt das auch zu.
Ja, also die umfangreichsten Studien über die Entwicklung des Narzissmus in den letzten 30 Jahren sind aus den USA. Das sind insofern systematische Studien, als immer wieder der gleiche Fragebogen verwendet wurde, nämlich das narzisstische Persönlichkeitsinventar, um narzisstische Tendenzen bei Studierenden zu erfragen. Und diese Befragungen zeigen über die letzten 30 Jahre hinweg, dass sich ein Anstieg bei narzisstischen Antworten findet, der für Studierende festzustellen ist. Das heißt, die jeweils spätere oder die neuere Generation der Studierenden tendiert dazu, sich narzisstischer zu empfinden als ihre Vorgänger. Und insofern kann man sagen, dass zumindest in der Generation der jungen Leute, die studieren, eine ziemlich deutliche Tendenz zum Anstieg des Narzissmus in 3 Jahrzehnten zu konstatieren ist. Und das ist schon überraschend, weil es ist ja kein so großer Zeitraum, von dem wir hier reden. Und trotzdem sind merkliche Unterschiede, eine merkliche Steigerung der narzisstischen Antworttendenz zu verzeichnen. Das gibt schon zu der Vermutung Anlass, dass es eine Steigerung von narzisstischen Inhalten in unserer Gesellschaft gibt und dass diese narzisstischen Inhalte dann auch abfärben auf die Persönlichkeit der jungen Menschen.
Sie haben da ausschließlich Studenten befragt.
Diese Ergebnisse beruhen ausschließlich auf Studierenden. Wir haben auch Befragungen mit älteren Menschen, also sagen wir mal 50- bis 60-Jährige durchgeführt. Und da kann man feststellen, dass der Narzissmus bei älteren Menschen eher niedriger ist als der bei jungen Menschen. Das heißt, diese jungen Menschen sind schon die Personengruppe, wo der Narzissmus besonders greifbar ist und wo er sich am ehesten entwickelt. Es scheint so zu sein, dass Menschen, die reifer werden und die mehr Lebenserfahrung gesammelt haben und die vielleicht auch ihre Ansprüche erfüllt haben, die sie im Leistungsbereich haben, dass die dann doch wieder etwas zurückhaltender sind, was narzisstische Antworten betrifft. Also insofern ist die jüngere Generation eher narzisstisch als die ältere Generation.
Da müsste man natürlich wissen, wie die ältere Generation in jungen Jahren war, was man nicht weiß. Weil sonst sieht es ja so aus, als wäre Narzissmus primär ein Problem junger Menschen.
Man kann, wie Sie richtig sagen, das unterschiedlich interpretieren. Aber trotzdem ist es ein interessanter Tatbestand. Es könnte sein, dass die heutigen 50-Jährigen auch als junge Menschen nicht so narzisstisch waren. Das würden wir unterstellen. Kann aber auch noch zusätzlich sein, wie ich eben schon angedeutet habe, dass es so eine Art von Entwicklung der Reife in der Persönlichkeit gibt, die dazu führt, dass narzisstische Tendenzen auch wieder zurückgenommen werden.
Hans-Werner Bierhoff, da wage ich Zweifel zu äußern. Ich meine, wenn man jetzt sagt, Narzissmus vermittelt Grandiosität. Sie konstatieren ja, dass es da auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen eine Menge Schwierigkeiten gibt. Sie konstatieren Verlogenheit, Arroganz und mangelnde Impulskontrolle beim Narzissten. Meinen Sie, dass das mit der Reife abnimmt?
Naja, es gibt ja Tendenzen, die vielleicht nicht überall sichtbar sind, aber die doch berichtet werden, dass ältere Menschen eine gewisse Weisheit erlangen, also doch so etwas wie eine Einsicht in die eigene Rolle in der Gesellschaft und in ihr eigenes Leben. Und insofern ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es auch schon sein kann, dass Menschen eine gewisse Distanz zu ihrem Narzissmus entwickeln können, wenn sie älter werden, wenn sie mehr Erfahrung haben, wenn sie zurückblicken auf ihr Leben, dann besteht die Möglichkeit, dass man das auch relativieren kann. Narzissmus ist ja nun auch kein reines Schicksal und man kann ja irgendwie auch die Erfahrungen verarbeiten, die man damit gemacht hat. Ich gebe Ihnen gerne recht, dass das spekulativ ist und dass man da seine Zweifel haben kann und dass auch viele 60-Jährige nicht den Eindruck machen, als wenn sie weise geworden sind. Man kann es nicht eindeutig belegen.
Ich habe es ja schon mehrfach angedeutet. Jetzt frage ich mal ganz kurz und knapp, gerade in Bezug auf Narzissmus und Partnerschaften. Wie ist es, wenn man einen Narzissten liebt? Kein Vergnügen, nehme ich an.
Das ist in der Tat kein Vergnügen und insofern wäre der beste Ratschlag, sich nicht in einen Narzissten zu verlieben, weil die Partnerschaft mit einem Narzissten doch sehr einseitig verläuft und die Ausgeglichenheit, wie sie normalerweise mit einer Partnerschaft verbunden wird, nicht hergestellt werden kann. Also eine Beziehung mit einem Narzissten ist immer insofern einseitig, als es darum geht, die Bedürfnisse der narzisstischen Person beziehungsweise des narzisstischen Partners zu erfüllen. Insofern steht der narzisstische Partner immer im Vordergrund und die andere Person in der Partnerschaft muss sich daran orientieren. Und das hat mit dem Bild der Gleichberechtigung nur bedingt zu tun und deutet mehr darauf hin, dass es eine einseitige Beziehung ist, die da sich anbahnt.
Ist es so, dass der Narzisst oder die Narzisstin sich eher Partner, Partnerin wählt, die etwas graumausiger sind als sie selbst, dass sie besser glimmern können oder jemanden, der irgendwie sogar mehr ist als sie selbst, damit der auf sie strahlt?
Ja, das kommt halt drauf an, was sich an Möglichkeiten ergibt. Bei der Partnerwahl spielt ja auch der Zufall eine große Rolle. Also Partnerschaft ist gelegenheitsabhängig und die Gelegenheit kann sein, dass der Narzisst jemanden findet, der eine bedeutende Rolle hat. Dann kann er diese Partnerschaft bevorzugen, weil er oder sie sich gerne im Glanz der anderen sonnt. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist einfach, dass Narzissten versuchen, sich mit ihren Wünschen durchzusetzen. Und insofern können sie mit Partnern auskommen, die sich ihnen anpassen und die ihnen wenig Widerstand entgegensetzen. Also solange sie es mit angepassten und bereitwilligen Partnern zu tun haben, die sich viel gefallen lassen, kann auch der Narzissmus florieren.
Da muss aber der Narzisst auch die Fähigkeit haben, den anderen bei der Stange zu halten.
Ja, die Fähigkeit hat er mehr oder weniger schwach ausgeprägt. Das ist sozusagen sein Problem, dass er für den anderen viele Kritikpunkte liefert und auch eigentlich nicht so richtig vermitteln kann, warum er als langfristiger Partner besonders in Frage kommt. Narzissten sind eher attraktiv am Anfang einer Beziehung, weil sie dann überzeugend sind durch ihre extravertierte Art. Sie sind gewinnend, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist für viele bei der Suche nach Partnern ein wichtiger Signalwert. Jemand, der im Mittelpunkt steht, das ist ein interessanter möglicher Partner. Dadurch sind sie bei der Anbahnung von Beziehungen sehr erfolgreich. Sie sind weniger erfolgreich, wenn es darum geht, die Beständigkeit der Beziehung sicherzustellen. Das hängt dann davon ab, ob die jeweilige Partnerschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass die andere Person das mitmacht, was durch den Narzissten vorgegeben wird.
Nun, wie ist eigentlich die Verteilung Frauen-Männer?
Ja, in der Tendenz ist es so, dass Narzissten eher männlich sind und Frauen eher etwas niedrigere Narzissmuswerte aufweisen. Insofern kann man hier von einem Geschlechtsunterschied sprechen und dieser Geschlechtsunterschied ist nicht so aufzufassen, dass da Welten zwischenliegen zwischen Männern und Frauen. Aber in der Tendenz kann man sagen, dass im Durchschnitt Männer eine narzisstischere Tendenz haben als Frauen.
Die Frauen beginnen aufzuholen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, das hängt damit zusammen, dass der Narzissmus sich gerade dadurch entwickeln kann, dass man in einer Leistungsgesellschaft nach Erfolgen sucht. Und das ist ja eine typisch männliche Berufsrolle. Also in der Leistungsgesellschaft sich zu bewähren, wurde in vergangenen Jahrzehnten überwiegend mit der männlichen Rolle gleichgesetzt. Nun haben wir die Entwicklung, dass Frauen im Beruf immer erfolgreicher sind und immer stärker gleichberechtigt mit Männern sind. Und das bedeutet auch, dass sie auch in diese Suche nach Erfolg sich einklinken und auch dieses Streben nach Leistung übernehmen müssen, weil ohne dieses Streben nach Leistung und ohne diese Erfolgsorientierung können sie mit den Männern nicht konkurrieren. Und insofern werden Frauen auch immer mehr Teil dieser Konkurrenzgesellschaft und in der floriert eben auch die narzisstische Persönlichkeit, sodass Frauen dann auch stärker narzisstische Tendenzen entwickeln und das führt insgesamt dazu, dass sich die Geschlechter angleichen.
Also das würde ja eigentlich heißen, dass Hausmänner und Hausfrauen weniger einen Quell des Narzissmus im häuslichen Leben finden, denn in der Arbeitswelt.
Die Arbeitswelt ist sicherlich sehr wichtig, aber man kann auch in der Partnerschaft narzisstisch sein und auch im Privatleben Narzissmus ausleben. Beides würde ich als gleich wichtig erachten. Man kann im Beruf narzisstische Erfolge erzielen, man kann sie aber auch in der Partnerschaft erzielen. Man muss ja auch sehen, dass zum Narzissmus gehört, dass man ein Interesse an Untreue hat und insofern kann man da auch Erfolge erzielen, die den Menschen beschäftigen können. Narzissten sind eher orientiert an einer spielerischen Liebe. Sie wollen immer wieder neue Erfolge erzielen und die Bestätigungssuche, die für Narzissten typisch ist, beinhaltet auch, dass man neue Partner überzeugt von sich. Und insofern sind Narzissten immer auch etwas dazu geneigt, sexuell untreu zu sein.
Gehen wir, Hans-Werner Bierhoff, noch in die Märchenwelt. Es gibt ja ein sehr populäres Märchen, Schneewittchen, da wird es ja explizit gesagt, die böse Stiefmutter, die da in den Spiegel schaut und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und ich erträge, dass jemand schöner ist als sie.
Ja, das ist vielleicht etwas, was jeder schon beobachtet hat oder auch bei sich selbst wahrgenommen hat, dass man sich als schön und gut ansehen möchte. Das ist ja zunächst mal ganz natürlich. Die Frage ist halt, ob es sich verselbstständigt und zu einer geradezu grotesken Überbetonung von Schönheit führt. Dann haben wir es mit einem Schönheitskult zu tun, der so ohne weiteres nicht mehr Zustimmung finden kann, aber der immerhin unterhaltsam ist.
Etwas habe ich bis jetzt ausgelassen, nämlich dass Narzissten noch ungeheuer kränkbar sind, wenn man eben an ihr Selbstverliebtheit kratzt, an ihr Selbstwert. Und dann reagieren sie auch mit sogenannter narzisstischer Wut. Und die ist schrecklich.
Ja, das hängt damit zusammen, dass Narzissmus eben gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass man distanzlos ist gegenüber sich selbst. Also Narzissten, die können wenig Humor gegenüber sich selbst aufbringen. Das sind eigentlich keine humorvollen Menschen. Das passt nicht gut zum Narzissmus. Und sie sind eben gar nicht humorvoll, was ihre eigene Person angeht. Und deswegen können sie auch nicht gut damit umgehen, wenn sie mit Kritik konfrontiert werden. Auch sind sie sehr irritiert, wenn sie gekränkt werden oder wenn sie lächerlich gemacht werden. Also das ist für Narzissten besonders schrecklich und insofern können sie dann leicht mit Wut und Impulsivität reagieren. Die Impulsivität ist sowieso etwas, was für Narzissten nicht ganz untypisch ist, weil sie ja sehr extravertiert sind. Und extravertierte Menschen sind auch leicht impulsiv, so dass es dann zu Wutausbrüchen kommen kann, wenn eine starke Kränkung stattfindet, die sich nicht anders dann niederschlagen kann, als dass es aus dem Narzissten mit Wut und Ärger herausbricht.
Wer uns jetzt die ganze Zeit zugehört hat, mag sich ja jetzt fragen, wozu muss man jetzt überhaupt über den Narzissmus nachdenken? Das ist ja der sogenannte normale Narzissmus. Man trifft ihn in Partnerschaften, im Beruf, ist nicht immer angenehm. Aber dann ist es einfach so. Was hilft es, darüber nachzudenken? Also wofür ist das Ganze gut?
Zum einen ist es so, dass Narzissten in der Regel wenig Leidensdruck empfinden. Da sie mehr oder weniger erfolgreich sind mit ihrem Narzissmus, fühlen sie sich nicht irgendwie unglücklich, sondern sind zufrieden mit ihrer Persönlichkeit. Nur die Narzissten, die auf starke Misserfolge getroffen sind und die den verdeckten Narzissmus entwickelt haben, die sich häufig beklagen, die unzufrieden sind, die stimmungsabhängig sind, das sind eher die, die einen Leidensdruck empfinden und die sich wünschen, dass sie eine psychische Beratung in Anspruch nehmen können. Aber das ist nur die Gruppe der Narzissten, die gewissermaßen gescheitert sind. Interessant ist das Thema Narzissmus für die Frage, wen ich als Person in meiner Nähe suche und wen ich vermeiden möchte. Und da ist ganz klar, wenn ich ein Signalsystem dafür entwickelt habe, wer narzisstisch ist, dann kann ich solche Personen vermeiden und dadurch kann ich in meinem eigenen Leben mir viel Sorge und Ärger und Abhängigkeit ersparen, indem ich nämlich solchen Personen möglichst aus dem Weg gehe. Nun ist es natürlich so, dass man ihnen nicht immer aus dem Weg gehen kann, aber zumindest kann man versuchen, wenn man den Verdacht hat, dass man es mit einem Narzissten zu tun hat, dass man solche Menschen auf Distanz hält und sie nicht gerade zu seinen persönlichen Freunden zählt.
Würden Sie jetzt sagen, das ist ein Problem, dass sich das so epidemisch ausweitet oder ist das einfach ein Phänomen wie viele andere?
Sagen wir mal, es ist schon eine problematische Persönlichkeit, die sich da entfaltet und insofern ist es so, dass damit auch Unzufriedenheit verbunden ist, nämlich die Unzufriedenheit derer, die mit Narzissten zu tun haben und die Unzufriedenheit der Narzissten, die mit ihrem Narzissmus Schiffbruch erlitten haben. Das sind also schon Tendenzen, die problematisch sind und die mit einer positiven Gesellschaft und mit einem positiven Menschenbild, wo man versucht, seine eigenen Ressourcen zu entfalten, nicht vereinbar sind. Aber es ist nicht ein Problem, was nun die gesamte Gesellschaft bedroht, sondern es ist ein Problem, was in Teilen der Gesellschaft sich einfach als Beeinträchtigung von Glück und Zufriedenheit niederschlägt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.